Ja, hallo, herzlich willkommen zu der Demo-Session und wir haben gerade noch mit dem Rechner gekämpft, aber jetzt sollte das funktionieren.
Das ist mein Rechner, es tut mir leid.
Ich habe damit nichts zu tun. Das ist mein Kollege Johannes Kröger, ich heiße Isabel Korsch, wir sind beide von der Wehr Group und machen heute etwas zu Cloud-Daten in QGIS, eine Demo-Session. Das wird zu zwei Dritteln eine Demo-Session. Am Anfang erzählen wir noch mal kurz etwas dazu, was es so für Cloud-Formate gibt, die wir uns gleich in QGIS angucken wollen und wie die unterstützt werden. Damit starte ich jetzt mal. Ja, warum Geodaten in der Cloud? Warum sollte man sowas überhaupt machen? Damit verbindet man bestimmte Vorteile, wie zum Beispiel eine reduzierte Latenzzeit. Wenn ich das richtig mache, dann kann ich mir über ein Subset direkt die Daten holen, die ich brauche und ja, geht ein bisschen schneller. Ich kann das in der Cloud wunderbar skalieren. Das sind an sich auch sehr flexible Formate, wo ich sehr viel individualisieren und einstellen kann. Und wenn ich auch nur die Sachen abfrage, die ich wirklich brauche, kann ich damit auch eine Kosteneffizienz erzielen. Das ist zumindest die Theorie dahinter. Das kann man auch nochmal nachlesen in diesem Guide. Ja, warum nicht traditionelle Datenformate dafür nehmen? An sich könnten die auch in die Cloud, das wäre kein Problem. Die sind aber dafür nicht optimiert. Ne? Das heißt, sehr schnell wird man wahrscheinlich ein ganzes File herunterladen, auch wenn man nur einen Ausschnitt braucht. Das wollen wir natürlich nicht und deswegen gucken wir uns die Cloud-nativen Formate an. Die Idee ist, dass die Daten so optimiert sind, dass man sie sowohl partiell lesen kann, also dass ich die richtigen Subsets habe für die Aufgabe, die ich brauche, und dass sie auch gut parallel gelesen werden können, also mehrere Nutzer performant auf die Daten in der Cloud zugreifen können. Das sind nicht alles neue Geodatenformate. Ich habe hier mal eine Liste oder wir haben hier mal eine Liste zusammengestellt. Ne? Bei den Rasterdaten haben wir ja sehr prominent das Cloud Optimized GeoTIFF oder COG und das ist einfach ein GeoTIFF, das auf eine bestimmte Art und Weise formatiert ist und halt für die Cloud optimiert ist. Der Vorteil ist, wenn ich das habe, kann ich da im Prinzip auch jede GIS-Software verwenden, die ein GeoTIFF lesen kann, ob die dann auch dafür programmiert ist, diese Vorteile tatsächlich effizient zu nutzen. Das ist nochmal was anderes, aber ich kann dieses Format erstmal grundsätzlich dort verwenden. Ähnlich ist das mit den Punktwolken. Da haben wir die Cloud Optimized Point Cloud, COPSI, wir haben vorhin überlegt, wie wir es abkürzen, sind eigentlich LATS-Daten und ja, davon gibt es wiederum eine Erweiterung, die sie zu Cloud-nativen Punkten macht. Das Geopaket ist ja nochmal so ein neues, interessantes Format, das auf dem Paket-Datentyp basiert. Wenn man das jetzt nicht kennt, erstaunt das vielleicht in der Geowelt auch nicht so sehr, weil das ist eigentlich kein Geo-Format, ne, was aber jetzt so eine Geo-Variante bekommen hat, kommt aber eigentlich nicht aus der Geowelt. Zusätzlich haben wir noch komplett neue Formate, wie zum Beispiel das FlatGeoBuff, das werden wir gleich in der Demo auch sehen, für Vektordaten ist was Neues, oder PM-Tiles an sich auch was Neues, basiert von der Idee her auf XYZ-Tiles, aber trotzdem an sich was Neues und keine Erweiterung von was es schon gibt. Ja, wie schaut's damit gerade aus in QGIS? Bevor wir mit der Demo starten, gucken wir uns die nochmal einzeln an. Es gibt einen super coolen Comic, den ich gerade hier nicht öffne, aber den ich auf jeden Fall zeigen wollte. Wenn ihr Lust habt, ja, klickt nachher nochmal auf den Link. Der führt sehr nett durch diese verschiedenen Formate durch und ich habe auch das ein oder andere Bild noch in der Präsentation drin. Gucken wir uns zuerst das Cloud Optimized GeoTIFF an. Das wird gleich in der Demo auch eine größere Rolle spielen, ist ein Format für Rasterdaten, sehr weit verbreitet und hat einen OGC-Standard und ist, wie vorhin schon gesagt, einfach ein speziell formatiertes GeoTIFF, ne, und kann in Standard-GIS-Software ganz normal verwendet werden. Was macht das jetzt Cloud-optimiert? Wir haben da Tiles, Overviews, eine bestimmte Kompression der Daten, Metadaten. Alle diese Dinge sind dafür da, dass ich möglichst in einem Zugriff die Metadaten lesen kann, herausfinde, was brauche ich nur und wirklich gezielt nur das abfrage, was ich auch benötige in der richtigen Zoomstufe und dass das dann auch global sehr schnell geht. Das werden wir gleich auch sehen in der Demo, wie das funktioniert. Ja, der Comic ist sehr schön, klickt euch da gerne nochmal durch. Da wird das mit den Teils auch nochmal erklärt. Wie sieht's aus in QGIS? Nur die räumlich betrachteten Daten werden in der jeweils relevanten Zoom-Stufe geladen. Das ist ziemlich cool und damit kann man auch große Datenmengen performant nutzen. Das ist unterstützt über den Data Source Manager, Datenquellenmanager. Ich bin immer ganz schlecht mit den deutschen Übersetzungen. Da können wir das einbinden und ab Version 4.0 ganz neu ist auch der Export möglich. Das ist sehr schön. Das ist GDAL gestützt, ging vorher nur mit dem GDAL-Konsolenbefehl. Jetzt kann man es auch über die Oberfläche machen. Das Flat GeoBuff wird gleich auch eine Rolle spielen bei den Sachen, die Hannes zeigt. Ist ein Format für Vektordaten, ist ein komplett neues Format, hat einen Community-Standard gerade und ist an sich weniger verbreitet als das COG. Das ist wahrscheinlich das bekannteste, aber auch noch was, was man vielleicht kennt. Wie funktioniert es? Es hat eine Sortierung der Daten anhand einer raumfüllenden Kurve, bedeutet einfach, in der Datei liegen die Daten beieinander, die auch räumlich beieinander liegen. Das macht Sinn, deswegen kann man es gut auch abrufen. Ein Nachteil ist, dass wir keine Overviews haben und keine Generalisierung, wenn wir rauszoomen, und das führt uns auch direkt zu den Hinweisen in QGIS. Ich kann es wieder bei den Data Source Manager reinladen. Ich kann es auch gerade schon aktuell exportieren, das ist sehr schön. Aber mit den Overviews muss man aufpassen. Ich hoffe, wir denken gleich dran. Wenn man rauszoomt und keine maßstabsabhängige Sichtbarkeit eingestellt hat, dann wird vielleicht alles geladen. Das ist dann eine Frage, ob es noch so performant ist. Das sollte man vermeiden. Also das müsste man dann zuerst einstellen. Das GeoParkett ist ein Format für Vektordaten, hat einen Draft-Standard gerade, basiert auf diesem Nicht-Geo-Format und ist an sich ein Cloud-Native-Format, deswegen ganz interessant, geeignet für Analysen auf sehr großen Datensätzen, allerdings aktuell weniger gut für dynamische Kartenausschnitte in QGIS, deswegen haben wir es auch rausgeschmissen aus der Demo. Ist an sich ein komplexer Standard, in dem man sehr viel dran optimieren und anpassen kann. Trotzdem zur Unterstützung in QGIS. Grundsätzlich braucht man dafür GDAL größer gleich 3.8. Es gibt ein Plugin, um das zu laden. Für interaktive Karten ist gerade mit dem Flat GeoBuff für das, was wir machen wollten, besser. Man kann das aber extrahieren und dann gegebenenfalls in einem anderen Format weiterverwenden, ne? Also Unterstützung ist dafür schon da. Die COPSIs, die Point Clouds, sind 3D-Punktdaten und es ist wieder eine Erweiterung von einem Format, das es schon gibt. Funktioniert an sich ähnlich wie das COG, wie das Cloud Optimized GeoTIFF. Ne? Da gibt es auch wieder so ein System, dass man nur die benötigten Daten schnell abfragen kann. Gibt eine PDAL, nicht GDAL, Unterstützung. Bisher kein OGC-Standard und was können wir zu QGIS sagen? Wir können es laden über den Data Source Manager bei Punktwolke und QGIS formatiert schon eine ganze Weile die Daten automatisch um in COPSIs. Also wenn LUTs geladen wird, wird es COPSI. Was heißt, dass es dann möglicherweise auch schon mal längere Ladezeiten geben kann, wenn ich so eine Datei öffne. Das ist dann der Grund, das ist das, was da passiert im Hintergrund. Und ist halt super für 3D-Visualisierung und ich hoffe, auch dazu kommen wir gleich noch trotz Rechnerproblemen. Müssen wir uns beeilen. Die PM-Tiles noch als letztes Format, die kann QGIS grundsätzlich laden. Wichtig ist dabei, dass man wieder eine maßstabsabhängige Sichtbarkeit einstellt. Wir haben es auch nicht mit drin in der Demo und auch da der Hinweis, vorsichtig sein. Gibt auch so Fallstricke, dass dann alle Daten geladen werden, was man vielleicht nicht möchte. So, und bevor wir anfangen, ich fange gleich an mit der Demo. Wir hatten Lust, mit Cloud-Daten auszuprobieren. Wir sind keine Entwickler von Cloud-nativen Formaten, ne, sondern spielen damit jetzt einfach ein bisschen rum in QGIS, weil es cool ist, wollen ein paar Sachen zeigen, die auch Spaß machen, die gut funktionieren. Und wer sich mehr für technische Hintergründe dort interessiert, gibt es spannende Vorträge von Pirmin Kalberer auch hier aus der FOSQIS. Cool, dann würde ich mal starten mit der Demo. Das hatten wir ja versprochen und ich fange ein bisschen an. Hannes übernimmt dann gleich. Wir haben QGIS und wir haben hier eine, das hast du schon alles aufgemacht, das mache ich mir gleich nochmal auf. eine OSM-Karte drin und wir haben hier ein paar Lesezeichen mit drin und ich springe mal zuerst nach Göttingen in die Innenstadt, wo wir gerade sind. Und ja, als allererstes wollen wir mal einen Cloud-Optimized Geotiff dazuladen und ich zeige mal einen Weg, wo man solche Daten finden kann. Und zwar machen wir das über den Stack-Katalog, der hier auch netterweise schon offen ist gerade. Danke, Hannes. Ich suche mal nach einem Digital Elevation Model. Da hatten wir uns was von Copernicus rausgesucht. Das hier ist ein globales Modell, da können wir auch ganz gut mit demonstrieren, ja, was gut geht. Hole mir mal diesen Datensatz und finde dann hier unter Cog einmal den Weg zu der URL, den brauche ich, den kopiere ich mir und nehme das jetzt mit rein nach QGIS. Ne, man könnte es auch komplett runterladen, aber wir binden das jetzt über die URL in QGIS ein. Kopiere mir das mal und gehe rein in QGIS und dort können wir jetzt über die Datenquellenverwaltung, ich wusste, dass ich mir den Namen schlecht merken kann, in den Rasterbereich gehen und da gibt es jetzt die Möglichkeit, hier ein URL einzugeben und ich ja, merke mir, Hannes Rechner funktioniert anders, scheint zu gehen. Nee, etwas umgestellt, jetzt sollte es gehen und dann hinzufügen. Sehr schön, okay. Sieht erstmal schwarz aus, das machen wir schöner. Und dafür gehe ich mal in die Layer-Gestaltung rein. Und das ist, wie gesagt, ein Höhenmodell von minus 161 bis 5000 Meter. Und wir stylen das mal um. Statt den Einkanal-Graustufen style ich das über die Schummerung. Und wir können ein bisschen was erkennen. Und das sieht schon mal besser aus. Das sind Daten in auch wenn es hier gerade als Projekt KBS noch der Webmercator angezeigt wird, das sind WGS 84. Deswegen passe ich jetzt hier nochmal was an. Komma oder Punkt? Weiß ich gerade nicht.
Müsste beides gehen,
super. Ja, das skalieren wir nochmal ein bisschen um, dann wird das richtig umgerechnet, trotz der Graddaten. Und eine zweite Sache, die man zum schöneren Styling noch einstellen kann. Jetzt komme ich hier gerade mit deiner Maus nicht klar.
Ja, ist schon ganz unten.
Bin schon ganz unten, ja. Hier, ne? Okay. Stelle ich hier nochmal ein auf kubisch.
Das ist deine Maus, Isa.
Ach, meine Maus, aber ist dein Rechner. Na, aber die zeigt ja hier nicht immer alles an, das haben wir vorhin schon festgestellt.
Wayland für die Nerds.
So, wir haben jetzt hier.
Ja, wäre noch schöner dann. Ja.
Wir sehen jetzt hier, wir bekommen relativ performant die Daten. Das klappt ganz gut, ne, wenn ich rein und raus zoome. Und um das zuerst mal zu demonstrieren, springen wir doch vielleicht mal ein bisschen rum. Das ist, wie gesagt, ein weltweiter Datensatz. Und ich springe mal rüber nach Tokio und sehe, dass ich relativ schnell hier auch Daten geladen bekomme. Ich kann springen nach Madagaskar und ich habe Daten bekommen. Ich gehe mal nach Hamburg zur Elbphilharmonie. Und sehe auch hier, dass ich die Daten bekomme und gehe mal zurück nach Göttingen. Also wir sehen, das funktioniert ganz gut, dass wir schnell einen Ausschnitt davon laden können. Jetzt hatten wir uns ein bisschen was überlegt, was wir damit machen können. Wir wollen damit mal ein bisschen rechnen, um zu zeigen, was in QGIS geht. Und zwar werde ich jetzt eine Sichtbarkeitsanalyse machen mit einem Tool hier. Das ist das ViewShed, das Sichtfeld. Haben wir vorhin auch schon mal verwendet zum Testen. Und genau, wähle dort mal, ne, meinen Cog aus und setze mir mal eine Beobachterposition hier in Göttingen auf der Kirche. Von dort aus wollen wir gucken. Wie war das nochmal bei dir?
Er ist da.
Ist schon wieder da, okay, genau. Die Beobachterhöhe, ja, hier ist mit QGIS gerade ein bisschen was bei dem Tool komisch, das hatten wir vorhin schon gemerkt. Ich gebe die Beobachterhöhe nochmal an als 230 Meter, von dort aus wollen wir gucken und ich bin hier gerade in Grad drin, da muss ich aufpassen, ich möchte ein Grad weit gucken, ich denke, das wird reichen und dann rechnen wir das einfach mal durch und gucken, wie schnell gut das geht. Rechnet ein bisschen durch, Rasterdaten dauert immer ein bisschen, aber wir kommen doch relativ schnell zu einem ganz schönen Ergebnis. Und das kann ich mir jetzt auch direkt umstylen. Machen wir das vielleicht auch nochmal in der Layer-Gestaltung. was ich jetzt hier bekommen habe, ne, ist, das Weiße kann ich sehen von der Kathedrale aus, das Schwarze ist verdeckt. Seien wir vielleicht nochmal um in die Palette mit eindeutigen Werten. Hier sehe ich auch nochmal, ne, was hier den Wert 255 bekommen hat, das kann ich sehen, die 0 kann ich nicht sehen. Könnte ich jetzt zum Beispiel auch nochmal rausnehmen und im Hintergrund mir die Schummerung auch noch anzeigen lassen. Oder ich drehe es nochmal um, nehme vielleicht das raus, was ich sehen kann und sehe jetzt quasi hier mit der Schummerung, was ich vom Kirchturm aus sehen kann. Also relativ aufwendige Berechnung mit Rasterdaten, die relativ schnell geht mit dem KOG. Und da schauen wir uns jetzt an, dass wir das auch wirklich global machen können. Ich springe mal rüber nach Tokio. Da waren wir vorhin schon einmal und mache das hier nochmal aus. Und beziehungsweise hatten wir uns vorhin überlegt, wir springen nach Laax. Das passt gut, weil da die nächste KUGIS User-Konferenz stattfindet. Und wir gucken uns mal an, was man dort von den Bergen aus sehen kann. Um nicht alles einzeln machen zu müssen, haben wir ein Modell vorgeschrieben. Das Modell heißt Sichtfeld und bastelt jetzt ein paar Sachen zusammen, die wir hier vorhin von Hand eingegeben haben. Und zwar muss ich die Beobachterhöhe angeben. Ich bin jetzt relativ weit oben in den Alpen, in den Bergen, gebe hier mal 2220 Meter an. Der maximale Abstand ist wieder 1, weil ich hier in Grad rechne und einen Punkt muss ich auch noch setzen. Gehen wir mal hier hin und alles ist wieder da, super. Und ich glaube, damit habe ich auch schon
Rasterleer.
Rasterleer ist noch nicht befüllt.
Ergebnis muss noch auf den SDM um im Sichtfelddialog.
Genau, Entschuldigung, ja. Ich bin blind.
Ich habe schon dreimal falsch gemacht, deswegen weiß ich den.
Das ist schon ein bisschen Erfahrung mit, okay. Cool, rechnen wir es mal durch, sollte im Ergebnis auch dann direkt schon gestylt werden. Und auch hier wird ein bisschen was gerechnet. Oh, rechnet ein bisschen mehr, rechne mal nicht so lange.
Ihr seht hier die Adresse schon, ne? Ist HTTPS irgendwas, also wirklich die Daten, die jetzt aus dem Netz eingebunden sind.
So, und auch da gehen wir nochmal raus und gucken uns das an und bekommen jetzt hier direkt den dunklen Bereich in schwarz angezeigt und darunter kann ich jetzt erkennen, was ich sehen kann. Ich mache das hier mal gerade aus, sonst rechnet es mir doch ein bisschen lange. Und ja, ihr seht, wir können hier springen, ne? Wir können uns mit den Lesezeichen bewegen und können global ziemlich schnell solche Berechnungen durchführen, was schon mal eine schöne Sache ist. Noch Zeit, du übernimmst, ne?
Ja.
Ja, okay, super. Gut. Wir wechseln uns ein bisschen ab, wir wollten beide was machen.
Genau. Ja, ist echt ein Thema, was einfach Spaß bringt, rumzuspielen. Und wir haben ein paar lustige Sachen noch vorbereitet. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Dann gehen wir mal hier rüber. Genau. Jetzt wird es erstmal ein bisschen nerdiger. Und zwar, das eben war jetzt ein GeoTIFF, das ist 130 Gigabyte, glaube ich, groß, also ein Riesending. Ne? Ich habe gesehen, es geht einfach schnell, ich kann hier rumzoomen, gar kein Problem, weil eben dieses Format so gebaut ist, dass ich immer, dass KUGIS oder GEDAL immer weiß, welche Teile der Datei es rauszieht. Und das für die Leute, die da noch technisch mehr Interesse dran haben, können wir es auch mal auf dem Server von mir ausprobieren. Geht da am besten jetzt nicht selber mit drauf, sonst nimmt ihr mir die Bandbreite weg. Aber ich mache mal ein neues KUGIS-Projekt und lade jetzt von dem Server von mir, nicht von landcover.org, die gleichen Daten nochmal rein, die hätte ich mir rüber kopiert einfach. Ne, gleicher Effekt wie eben. Ich mache jetzt nicht den Stil so schön, aber ihr seht, ich kann rein und rauszoomen, das geht ganz fix. Und wir können jetzt parallel mal uns den Server angucken. Da läuft ein Speed-Monitor und auch ein Log. Bei diesen Dateien ist es eben so, dass ne, über die Metadaten, die ganz am Anfang da drin stehen, kann eine Software reingucken, sehen, was steckt denn so drin und für welchen Bereich der Welt oder welchen Bereich der geografischen Ausdehnung brauche ich denn welche Bytes jetzt aus dieser riesengroßen Datei eigentlich raus. Ich versuche es mal hier nebeneinander kurz darzustellen. Ich bewege die Karte einfach mal, vielleicht ein bisschen mehr. Jetzt seht, ne, wenn ich reinzoome, lädt KUGIS irgendwas runter. Das war es auch schon. Jetzt keine 130 Gigabyte, sondern wirklich was im WLAN hier auch funktioniert. Das Backup kille ich mal eben. Genau, und unten können wir sehen, ich habe jetzt ein paar Anfragen gemacht, unten scrollt so ein Log einfach weiter. Da kann man jetzt sehen, KUGIS oder GEDAL macht eine Abfrage auf diese Datei, macht eine partielle Anfrage auf diese Riesendatei, sagt halt nicht, ich will die ganze Datei bitte, sondern nur einen Teil davon Und zwar möchte es gerne vom Byte, oh Gott hier, 58 Millionen bis 60 Millionen irgendwas, diesen Ausschnitt der Datei haben, um halt vielleicht hier drüben so einen kleinen Teil der Datei rauszulesen und darstellen zu können. Das ist im Endeffekt von all diesen cloud-optimierten Dateiformaten das Geheimnis dahinter. Ne? Diese Idee, ich weiß, wo ich die Bytes rausziehen muss und kann sie deswegen sehr effizient abfragen und vom Server nur diesen Teil mir rausziehen. Genau, und wir machen noch mal ein paar weitere Beispiele. Flat Geobuff und noch mehr Cloud-Optimized GeoTiff hatte Isa eben schon angesprochen, kommen noch vor. Ich mache mal wieder eine schicke OSM-Karte im Hintergrund. Wow, ist die Maus schnell. Okay. Ja, das ist Isas Maus. Mein Rechner, Isas Maus. Das ist eine gute Kombi. genau, ich gehe mal nach Göttingen. Da haben wir uns ein paar Lesezeichen gemacht. Und ich zoome jetzt schon mal rein. Isa hatte schon angesprochen, wenn man Dateien reinlädt, cloud-optimierte Dateien, die aber keine Overviews oder sowas haben, das heißt, die nicht wissen oder wo das Programm, jetzt Kugels oder GDAL, nicht weiß, wenn ich rausgezoomt bin, will ich eine generalisierte Form hier runterladen, sondern denkt, ja, der Bereich ist groß, die lade ich jetzt runter. Das wäre jetzt relativ doof, hier in der Demo das zu tun. Da würde ich direkt ein paar Gigabyte runterladen. Ich will nur einen Teil runterladen, jeweils den Teil für den Kartenausschnitt, deswegen habe ich schon mal reingezoomt. Ich nehme von dem Server die Gebäude, da sind Hausumringe aus Niedersachsen, die netterweise Open Data sind. Vielen Dank dafür. Und füge die mal hier als Vector Layer einfach hinzu. Sag, wie beim Raster eben auch, ist ein Cloud Layer, HTTP, HTTPS, wie auch immer. Steck den da rein. Und ich habe direkt hier Gebäude drin. Auf dem Server passiert das Gleiche wieder, sind weniger Daten, jetzt nicht ganz so spannend. Aber gleiches technisches Prinzip. Ich mache hier direkt mal die maßstabsabhängige Sichtbarkeit. Sonst ärgere ich mich nachher und mache die auf, ich glaube 1 zu 15.000 war da ganz gut. Ja, das sieht gut aus. Das sind wirklich ganz normale Geodaten jetzt auch, ne? Genau wie beim GeoTiff eben. Ich habe hier wirklich Features, die jetzt runtergeladen wurden, mit denen ich machen kann, was ich möchte. Ich kann sie stylen, ich kann hier mal, also dumm wäre jetzt von mir, wenn ich sage, ich will es kategorisiert oder graduiert darstellen und sage, klassifizieren wir, dann geht da wieder alles runter, um zu wissen, welche Klassen sind es denn und welche Werte habe ich da. Deswegen mache ich es nochmal regelbasiert hier als Beispiel. Irgendwas nach der Fläche, die größer 1000 sind vielleicht und die, die kleiner 1000 sind. Kleiner gleich 1000. Genau, ihr seht, ne? Vektordaten, ganz normales Kugelszeug. Wir können auch Beschriftung reinbauen. Dann nehme ich mal von irgendeiner ID, die da drin ist. Oh Gott, wie hieß die? OI. Vier Buchstaben mit raus. Na komm. Das heißt, ja, Daten sind da, sind in Kugels geladen, die jeweils in dem Moment relevant und wichtig sind. Und auch hier kann ich jetzt hin und her springen. Ich kann mal nach Norden springen, in Niedersachsen oben. Muss ich noch ein bisschen reinzoomen, dass die Daten auch kommen. Jetzt lädt er und da sind sie schon. Die Beschriftung sind hässlich, mache ich nochmal aus. Ich kann nach Springe, das fand ich einfach witzig. Danke. genau, sind jetzt aber nur Daten für Niedersachsen. Das heißt, wenn ich nach Hamburg springen würde oder nach Tokio, wäre eben nichts dabei. Aber Isa hatte eben schon Stack nochmal verwendet, haben wir in den Folien gar nicht mit reingenommen, fällt mir jetzt ein. Wir haben jetzt Formate eben gezeigt. Stack ist nochmal eine Sache, ein Katalog, in dem man dann sinnvollerweise zum Beispiel eben solche cloud-optimierten Daten reinstecken kann. Das ist im Endeffekt eine Art Metadatenkatalog mit modernen APIs, JSON-basiert, REST-basiert. Und Programme können das nutzen, um herauszufinden, hey, Beispiel LGN Niedersachsen, was bietet ihr an? Und können dann direkt daraus auch cloud-basierte Dateien einbinden oder auch gezippte Shape-Dateien runterladen, bieten auch manche Kataloge an. Das nutzen wir mal. Ich habe die schon mal hier eingebunden, deswegen der Schritt für euch wäre auch relativ easy. Es gibt in der Datenquellenverwaltung ganz unten den Punkt Stack, steht für Spatio-Temporal Asset Catalog. Und ihr könntet googeln, was es da für Kataloge gibt. Ich habe jetzt hier vom LGLN Niedersachsen, wie gesagt, mal was eingebunden fürs DGM und fürs DOM, also Oberflächenmodell, und lade mir da jetzt mal Daten raus. Bei Stack gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das kann auch JSON sein, ohne einen Server dahinter. Dann würde man das anders einbinden, könnte das auch nicht direkt durchsuchen. Diese Server netterweise sind richtig State of the Art. Da kann ich mich mit verbinden, mit einer API. Und dann zum Beispiel auch sagen, ich filter die ganzen Resultate, die zurückkommen, mal auf das Gebiet, wo ich hier bin. Ich will noch weiter reinzoomen tatsächlich, dass ich nicht so viele Resultate habe. Genau, hier drüben. Ich kann jetzt auf den Kartenausschnitt die Suche beschränken auf diesem Stack-Server. Das heißt, er zeigt mir gleich nur noch die Daten an, die dort auch in dem Bereich liegen, den ich ausgewählt habe. Ich kann auf diese Resultate, die jetzt hier angezeigt werden, klicken, mal sehen, was da so vorliegt und könnte mit Rechtsklick jetzt hier den Layer einbinden. Ich könnte ihn auch runterladen, aber ich will ihn einbinden als eben Cloud Optimized GeoTIFF, das heißt auch der Layer hier, der jetzt gleich erscheint, ist dynamisch eingebunden und QGIS würde eben, wenn er jetzt ganz riesig groß wäre, der ist relativ klein, dann auch nur die Teile raussuchen, die es braucht. Ich mache noch das digitale Oberflächenmodell dazu, gleiche Kachel. Einmal hinzufügen. Na komm, jupp, da sind sie. Und habe jetzt hier schöne Daten mit dabei. Eine DGM, Erdoberfläche, minus Gebäude, minus Bäume, DOM, das was von oben, wenn ich ein Tuch drüber legen würde, eben erscheinen würde. Jetzt hell sind die Sachen, die hoch sind, schwarz sind die Sachen, die niedrig sind. So, lass mich mal spicken. Das haben wir, genau. Wir können mit diesen Daten tatsächlich auch, klar, Analysen machen, wie wir es das ViewShed gesehen eben. Ne? Man kann alle anderen Algorithmen auch auf solche Daten anwenden, muss ein bisschen gucken, ob dann QGIS anfängt, alles runterzuladen oder nicht, da muss man aufpassen. Bei Rasterdaten ist das total schick, man kann, das zeige ich aber gleich erst, dann noch virtuelle Sachen mitmachen. Erstmal machen wir es ganz klassisch. Ich rechne hier jetzt mal die Differenz aus, Oberflächenmodell minus Geländemodell, das heißt, ich kriege raus, wie hoch sind Bäume, wie hoch sind Gebäude. Ist so ein bisschen fachlich, methodisch nicht ganz so nett, aber ist für das Beispiel jetzt hier vollkommen okay. Das speichere ich mir als Datei irgendwo hin. Diff. Und sobald ich jetzt OK klicke, werden eben diese Cloud-Daten genommen. Ich könnte hier oben natürlich auch einen Bereich einschränken. In diesem Fall sind die so klein, das rechne ich einmal komplett durch. Das sind nur ein paar Megabyte und jetzt sollte ich hier, das sieht sehr ähnlich aus. Na doch, ist okay, weil es ähnlich aussieht. Der Wertebereich ist ein anderer. Das passt. Ich kann mal irgendwo reinklicken. Das Gebäude hier, 50 Meter über dem Erdboden. Der Baum hier drüben, 20 Meter über dem Erdboden. Na, das Verhältnis ist relativ ähnlich. Genau, was ich jetzt machen will, ich hole die Gebäude nochmal dazu. Die liegen da ja auch in der Gegend. Und ich kann jetzt auch aus diesem Datensatz der Gebäude in diesem Fall mir einen Teil auswählen. Ich markiere sie einfach ganz normal mit den Selektionswerkzeugen, dass sie gelb werden und kann jetzt zum Beispiel hier so eine, also Zonenstatistiken drauf rechnen. Ich kann mir jetzt pro Gebäude, wie gesagt, methodisch nicht ganz der richtige Weg eigentlich, ich kann mir pro Gebäude aus den Daten jetzt rausholen, wie hoch ist das Gebäude anscheinend, also wie groß war da die Differenz zwischen Boden und dem Wert, der von oben drauf geguckt, der erste Höhenwert wäre. Das mache ich mal. Hier ist das Diff. Ich will den Median mir mal nehmen. Als Statistik, dann sollte was rauskommen, was so einigermaßen das wiedergeben könnte. Das war dumm. Ich hoffe, ich kann es abbrechen. Ja, genau, das war das Beispiel. Aber manchmal kann man bei QGIS Dinge noch abbrechen, manchmal nicht. Ich muss hier oben noch nur gewählte Objekte auswählen. Sonst hätte er jetzt angefangen, die Gigabytes runterzuladen. War keine Absicht tatsächlich, aber puh. Das ging gut. Genau, sollte schnell gehen. Und jetzt habe ich hier die Gebäude als ganz normalen lokalen, jetzt temporär Layer. Ne? Das ist keine Datei, die mir im Web liegt, in der Cloud oder sowas. Das ist ein temporär Layer, ein QGIS im Arbeitsspeicher. Den kann ich jetzt ganz entspannt hier auch zum Beispiel nach der Höhe mal einfärben. Und sie dann hier ist ein Turm, da hinten auch und der Rest sind kleine Gebäude. Das heißt, damit haben wir jetzt einmal, Zeit haben wir noch, gut, ja, das passt super. Damit haben wir jetzt einmal über so einen Stack-Katalog uns Daten rausgeholt, also sehr bequem, quasi einen Geodatenkatalog mit einer räumlichen Suche angezapft. Es gibt auch noch theoretisch zeitliche Suchen, dass man sagen kann, hey, gib mir mal Satellitenbilder von letzter Woche zum Beispiel, kriege ich dann die Auswahl für die Gegend. Also Stack ist da wirklich ein toller, ganz bequemer Weg, um Geodaten reinzuladen. Ich habe diese Daten auch nur eingebunden, also nicht runtergeladen, die Dateien, also nicht bei mir lokal gespeichert und konnte dann darauf sehr schnell, weil es auch nur eine kleine Kachel ist hier, dann auch Analysen durchrechnen. Ich habe das Ganze nochmal aufbereitet, habe die ganzen Einzelkacheln von Niedersachsen mir runtergeladen und dann ein riesengroßes GeoTIFF draus gebaut. Da machen wir nochmal alles raus, was wir hier nicht mehr brauchen. Die Hausumbringer lasse ich mal drin, die können wir behalten. Der Rest fliegt mal raus. Genau, das wäre einmal das DGM. Das liegt bei mir jetzt auf dem Server als großes GeoTIFF, sind 150 GB ungefähr. Klingt erstmal halt, oh Gott, viel. Ist aber eben, weil es cloud-optimiert ist, wirklich gar kein Problem. Ich kann es direkt hier reinpacken. Ist ein ganz schlichter Nginx-Server. Also überhaupt kein Hexenwerk, kostet mich heute und morgen 50 Cent oder sowas. Keine Ahnung. Also ne, das ist wirklich ganz einfache, dumme Server reichen da aus. Man muss kein WMS oder sowas laufen haben, keine Programme laufen haben, die irgendwas Komplexeres tun als Dateien auszuliefern, genau. So, ich mache die mal ein bisschen schicker mit einer Schummerung hier auch. Genau. Ups. Das DOM und das DGM haben wir auch noch. Hier sieht man es auch mal ganz schick. Also den, upsala, den roten will ich einmal weghaben hier. Na, geh weg. Im DGM sind Gebäude meistens dann wegplaniert, mehr oder weniger. Das DOM ist dann eben das plus noch Bäume oben drüber und andere Dinge. Hier mache ich mal den Tipp von Andreas nochmal an, frühe Abtastung. Dann kann man noch sehr viel schönere Modi nutzen, wenn man weiter reingezoomt ist, als die 1:1 Auflösung es eigentlich hergibt. Genau, jetzt haben wir richtig große Dateien. Wie gesagt, eben, die waren echt klein, deswegen war es super easy durchzurechnen. Ich zeige es nochmal, dass es hiermit auch genauso gut geht. Hat jemand irgendeinen Ort, der in Niedersachsen ist, für den wir es machen wollen? Einen kleinen? 3, 2, 1. Hm? Fassinghausen, wie wird das geschrieben? Ja. Ich hoffe, das funktioniert. Ja, super, das ist klein genug. Sehr gut. Da können wir ran. Jetzt geht er gerade ein bisschen. Na komm. Genau, die eben waren schon gecached wahrscheinlich. Jetzt muss er einmal die Daten sich ziehen. Sollte auch gleich soweit sein. Mal gucken, was der Server macht. Der ist gut beschäftigt. Und da haben wir die Daten. Genau, ich packe die Hausnummern mal nach oben. Auch hier, ne, ich muss sie vorher einmal auswählen, sonst würde ich nicht glücklich werden. Ich mache ganz schlicht hier einen großen Rahmen einfach drauf. Und mache das gleich wie eben, Zonenstatistik, Hausumringung, nur gewählte Objekte. Ich habe gelernt. Nee, stopp, Schritt zurück. Ah, besser. Ja, ich wollte noch was anderes zeigen. Sorry. Genau. Wir haben jetzt die beiden Blende-Modelle. Eben habe ich sie per Hand verrechnet. Ich habe eine vom anderen abgezogen. In diesem Fall, ich kann im Rasterrechner auch virtuelle Raster erzeugen. Ich kann sagen, mach die gleiche Berechnung, DOM minus DGM, mach das aber als Temporärraster, statt es zu speichern. Damit wird für die Experten von euch eine VRT-Datei erzeugt, also eine virtuelle Rasterdatei, in der die Berechnung drinsteht und die Datenquellen. Und auch das geht hier richtig fix. Ich kann hier die anderen mal ausblenden und gleich sollte hier der virtuelle Raster erscheinen, der jetzt eben nur noch die Differenz zwischen diesen beiden Layern darstellt. Ne, komplett dynamisch berechnet, ich habe ihn nicht lokal irgendwie zwischengespeichert. Und tatsächlich, ich kann auch rauszoomen, das war jetzt mutig, weil der auf den Overviews arbeitet. Das heißt, wenn ich rauszoome, dann guckt Kugels wiederum auch für diese Berechnung jetzt. Also das ist halt nicht jetzt wirklich eine Berechnung, die ich jetzt 1:1 so weiter nutzen würde, also für die visuelle Darstellung erstmal so. Nutzt durch die Overviews und ich kann damit auch hier theoretisch ganz Niedersachsen mir holen und diese Berechnung auf diesem Level eben durchführen. Wenn ich es speichern würde, würde er alles runterladen, alles durchrechnen. Für die Darstellung reicht es eben so vollkommen aus. So, zurück nach Basinghausen. Jetzt haben wir die Daten, wir haben die Hausumringe. Die müssten auch noch selektiert sein, das heißt, ich gehe direkt mal rein hier. Ne, sind sie nicht. Na, ach, ich muss reinzoomen. Ja, die sind zu weit weg. Da sind wir wieder. Die nehmen wir mal. Jetzt nicht hochgenau, das reicht aber für das Beispiel. Zonenstatistik, dann meinen virtuellen, ups, nur gewählt, nur den virtuellen Layer. Den nehmen wir, den Median als Beispiel und los geht's. Das Ergebnis hiervon wird wieder lokal gespeichert. Könnte man auch wahrscheinlich anders machen, wobei, na, vielleicht eher nicht. Ist erstmal nur virtuell im Speicher, aber eben nicht jetzt in der Cloud. So, dann haben wir fast zu viel Zeit, das ist doch cool. Genau, jetzt wird es noch experimenteller. Wir können mal gucken, was noch alles geht. Die Daten, die ich jetzt hier habe, ja, sind schick. Ich kann sie nochmal mit einem Layer-Stil hier abgestuft machen. Dann sieht man, ja klar, die sind jetzt, ne, haben Werte zugewiesen bekommen aus der Berechnung. Hier hinten sind hohe Gebäude, die roten, die weißen sind nicht so hoch. Wir können auch mal in 3D einfach reingehen und da zum Beispiel das DGM mit runterlegen. Ne, wir haben ja ein Höhenmodell hier drin. Oder OSM als Hintergrundbild und können nochmal versuchen, das Virtuelle mit reinzuladen. Genau, wir können mal gucken, was passiert. Ich speichere mal eben, sicher ist sicher. Und mache eine neue 3D-Kartenansicht an. Noch ist hier nicht viel los. Hier sind die flache Karte. Jupp, nett. Wir können die 3D-Gebäude mal 3D machen. Ist jetzt nicht groß Cloud-Daten, aber wir können dabei ein paar Sachen sehen, die auch in dem Kontext interessant sind. Die Extrusion, das ist der Wert, den ich eben berechnet habe. Also das Gebäude soll in 3D dargestellt werden. Ich mache es mal ein bisschen rötlich hier oder pink, rot, das sieht ganz gut aus. Wenn ich jetzt zurück in 3D gehe, dann sehen wir hier die Gebäude auch extrudiert. Und ich kann auch hier jetzt tatsächlich zum einen das DGM einbinden als Geländemodell. Ich kann hier auf Gelände gehen, flaches Gelände umstellen auf ein DEM und da sind auch die Cloud-Optimized-Layer mit drin, die kann ich nutzen. Das DGM in diesem Fall. Das heißt, der Boden wird so ein bisschen, ist jetzt hier eine sehr flaches Land. Wir können mal gucken, ob wir so ein bisschen Berge sieht man hier leicht. Also hier ist ein Höhenzug mit zwischen. Wir können es mal ein bisschen überhöhen, aber dann würden die Gebäude verschwinden, von daher lasse ich es mal so. Aber auch das, kein Problem. Ich kann hier wirklich dann auch, dank der Overviews, man sieht oben so ein bisschen, er lädt sehr, sehr viel runter jetzt gerade. Bleibt aber performant hierbei. Der Server wird gerade relativ, ist entspannt, okay. Aber ja, auch da in der 3D-Ansicht werden diese Overviews genutzt. Das heißt, ich kann große DGM, DOM-Daten in der 3D-Ansicht nutzen und die cloud-optimierten Vorteile kommen eben zum Tragen dabei. Genau, zurück zu den Gebäuden. Die sind jetzt hier im Boden versunken anscheinend. Ja, egal. 3D-Ansicht haben wir gesehen. Und ein bisschen das Höhenmodell im flachen Niedersachsen hier auch. Genau. Dann, ein paar Minuten haben wir noch. Können wir noch mal gucken, was die COPSIs zum Beispiel machen, die Cloud-Optimized Point Clouds. Wahrscheinlich wird das nicht so super cool als Demo, leider, weil, ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber der Server ist nicht so ganz happy mit den vielen Anfragen, die Kugels da ranschickt. An sich ist es sonst mal eine ganz tolle Sache. Ich habe das mal vorbereitet. Auch das sind einfach, ist eine Datei, die irgendwo auf dem Server liegt. Ist der gleiche Server wie eben, also hier drüben, ganz normal HTTP-Server. Da irgendwo liegt hier oben eine COPSI-Datei. Die habe ich hier schon mal eingebunden und ihr seht in der 2D-Ansicht gar kein Ding. Ich kann da reinzoomen und habe eine Punktwolke. Und manchmal dauert es ein bisschen, aber an sich geht das sehr schick, die Elbphilharmonie hier. Ich muss dazu sagen, das sind Hamburger Daten. Das DOM ist Open Data, die Luftbilder sind Open Data. Ich habe einfach Luftbilder auf die Punktwolke geklatscht, deswegen hier ist eine Schrägansicht, das ist nicht ganz richtig. Ne? An sich ist die Punktwolke hier, das Gebäude ist nicht schief in der Punktwolke drin. Ich mache mal hier nach der Höhe die Einfärbung drin, dann ist es ein bisschen besser zu sehen. Das heißt, COPSI, ähnliches Format, ich kann ganz gut rein und raus zoomen, egal wo ich hinspringe in Hamburg hier, die Daten werden relativ schnell geladen. In der 2D-Ansicht, jetzt halb so spannend und wahrscheinlich ist der Server jetzt schon gerade nicht mehr ganz so glücklich. Kann man Kugels gucken, Kugels schickt halt sehr, sehr viele Anfragen, kann auch an der Datei liegen, dass die so stark aufgeteilt ist, dass der Server nicht ganz mitmacht. Genau, nach und nach laden sie hier. Und das wäre jetzt leider in 3D auch das Problem. Wir können es mal versuchen. Ich gehe mal wieder zur Elbphilharmonie hier drüben. Das ist ein ganz schönes Beispiel eigentlich. Da können wir mal hingehen. Wir können zum ersten Mal auch noch mal ein Höhenprofil durchrechnen. Das geht auch ganz schick. Geländehöhenprofil, den Cloud-Layer ausgewählt. Dann mal gucken, ob es klappt. Auch da kann man noch so ein bisschen tricksen und sagen, ja doch, klappt. Das Dach von der Elbphilharmonie, wer es kennt, ne, sind so eine wellenartigen Form. Und ich jetzt hier auch aus einer mehreren Gigabyte-Datei relativ effizient schnell rauslesen können. Genau, wir können mal in 3D gehen. Wie gesagt, vielleicht wird das nicht so schick. Punkt 1, wie gesagt, das ist ein DOM, keine richtige Punktwolke, die schöne Seiten von Gebäuden auch hat. Ihr seht aber trotzdem hier das Dach der Elfi. Schwebt quasi über dem Rest. Es ruckelt jetzt ein bisschen, weil Kugels im Hintergrund Kacheln runterlädt, weitere Teile der Datei quasi laden möchte und da der Server eben nicht so schnell hinterherkommt. Aber theoretisch, ich könnte die Karte jetzt weiter kippen für den Rest von Hamburg. Ich lasse es jetzt mal in dem Beispiel hier. Dann würden dort eben auch die weiter entfernten Kacheln in geringerer Auflösung geladen werden, weil auch dort eben diese Generalisierung mit in den Daten drin steckt. Jetzt sind wir doch so fix dabei. PM-Tiles können wir auch noch kurz mal anschauen. Habe ich auch mal vorbereitet hier. Genau, an sich PM-Tiles ist ein Format für eigentlich eher Webkarten, ne, um schönen Vektor-Tiles in einer Datei rumliegen zu haben und keinen großen Kachel-Server zu brauchen oder nicht 10 Millionen oder Milliarden Dateien rumliegen zu haben. Man kann die auch in QGIS einbinden. Es wird dann aber einfach die komplett höchste Zoom-Stufe eingeladen. Das heißt, wenn ich rauszoome auf der ganzen Welt, würde ich dann auch jedes kleinste Feature aus der Datei rauslesen. Ich kann netterweise aber auch beim Laden von der PM-Tiles-Datei sagen, ich kann mal kurz gucken, ob ich es spontan hinkriege. kriege, wenn ich doppelklicke, glaube ich, fängt QGIS an, alles zu laden. Ich lasse es mal lieber sein. Ich kann beim Laden sagen, hol aus der Datei für dieses Zoom-Level gewisse Daten raus. Das heißt, ich könnte pro Zoom-Level mir einen eigenen Layer erstellen, habe ich hier drüben mal gemacht. Zum Beispiel für Zoom-Level 5, also für relativ weit weg von der Erde draufgeschaut. Und wir sehen, wenn ich jetzt in Göttingen bin, da kommen nur so ein paar Pixel raus. Das ist wirklich für eine Ansicht, die eher auf der Ebene hier ungefähr wäre, wenn ich die Zoom-Stufen einigermaßen im Kopf habe. Weiter reingezoomt, wäre es schon detaillierter. Da würden mehr Daten dazukommen. Und weiter reingezoomt wird eben dann der komplette Datensatz geladen. In diesem Fall jetzt Gebäude, die mit Machine Learning irgendwie erstellt wurden. Deswegen so ein bisschen komisch aussehen, aber die sind weltweit. Noch hier, ich kann wieder hin und her springen, kann nach Tokio mal wieder rüber hüpfen. Dann werden die da gleich geladen. Oder in die Schweiz. Genau, und ich könnte hier draus quasi auch mir, wenn ich jede Zoom-Stufe einzeln als Layer in QGIS reinlade, mir auch eine Hintergrundkarte aus diesen PM-Tiles bauen, die im Hintergrund alle an eine einzige, total dumme, auf einem ganz schlichten Server gelagerte große Datei gehen und nicht eben auf dem Kachel-Server und deswegen sehr easy sind. Ja, lass mich mal schauen. Haben wir noch irgendwas Spontanes? Aber ich glaube, wir haben alles erledigt, was wir mal erledigen wollten. Ja, vor der Zeit. Danke euch.
Genau. Vielen Dank euch für diesen wirklich praxisnahen Turbo-Vortrag. Ich freue mich schon, wenn das Video bei YouTube steht, ich die Geschwindigkeit runterregeln kann, nochmal anschauen zu können. Also langer Vortrag, viele Fragen, auch viele Votes. Die erste Frage ist ein wenig, wie soll ich sagen, die meistgevotete Frage ist etwas länger, lese ich auch vor, aber wir haben ja auch die Zeit. Seit vielen Jahren will man vom Shapefile zu Geopackage wechseln. Selbst dies ist oft nicht so einfach und in der Verwaltung langwierig. Warum jetzt noch weitere Vektordatenformate wie GeoParquet etablieren? Wozu? Man sollte sich eher auf wenige Vektorformate beschränken. Das macht auch den Austausch untereinander leichter. Das ist eher eine politische Frage, würde ich mal sagen.
Voll. Guckt, was die Zielgruppe braucht. Ne? Also mal andersrum gedacht. Also GeoParquet hatten wir jetzt nur in den Folien. Ist halt ein Format, was super für richtig große Datenmengen ist, für Analysen. Vielleicht GeoBuff, super, kann ich einbinden, direkt in die Karten holen. Der Stack-Server eben war aus Niedersachsen vom Amt. Die sind auch nicht so oldschool unterwegs, die machen super moderne Sachen da. Und jetzt haben wir halt einen super einfachen Katalog, können Daten bereitstellen für Bürgerinnen und Bürger, die dann da super easy Luftbilder von ihrem Gebäude für lokale Initiativen und sowas rausziehen können. Das heißt, ja, man könnte die alten Sachen nutzen. Man könnte auch dann Shape-Dateien zum Runterladen irgendwo hinlegen. Mit dem Weg, das war jetzt aus QGIS Sicht, ne? An sich ist es auch eine Welt für Webanwendungen und so weiter. Man kann viel, viel mehr Leute dort anbinden und eben sehr bequem dann da beliebige Daten sehr effizient rausgeben.
Nächste Frage, wie schneiden cloud-optimierte Vektor-Geodatenformate im Vergleich zum Laden der Daten direkt aus PostGIS ab? Natürlich mit Geoindex.
Hab es noch nie verglichen, du?
Nee.
Was ist dein Gefühl?
Kommt sehr darauf an, würde ich sagen. Das ist halt ein ganz anderer Anwendungsfall. Ne? Also die Daten, die wir jetzt hier vorgestellt haben, die Idee ist ja wirklich, die liegen irgendwo auf einem ganz einfachen HTTP-Server. Man kann dann natürlich noch sagen, das ist jetzt mit einer Zugangsbeschränkung dabei oder sowas, aber an sich, auch das wäre super easy machbar. Ne? Ist technisch ganz, ganz einfach. Die Daten sind meistens so gedacht, dass sie einmal erzeugt werden und nicht wieder reingeschrieben wird. Das ist ein bisschen eine Einschränkung bei den Formaten. PostGIS natürlich kann viel mehr, ist viel komplexer. Ich muss mich aber auch darauf verbinden können. Ich brauche Nutzer und so weiter.
Ja. Muss das erstmal bereitstellen, ne? Mit PostgreSQL. Also das ist ja viel einfacher, was wir jetzt mit dem Server gemacht haben.
Genau, zum Editieren natürlich mit diesen Formaten, das ist nicht dafür gedacht.
Also eher Darstellungsformate.
Genau, oder Analyseformate. Ja.
Schneller Abruf von Daten, ne? Ja. Wenn man irgendwas schnell braucht.
Ja. Ich würde Analyse eher noch höher stellen als Darstellung, weil eben man ja auch eine große Datenmenge, man kann auch andere Sachen daraus ziehen, jetzt GeoParquet zum Beispiel, auch thematisch dann sagen, ich will jetzt gewisse Dinge von dem Attributtyp XY, die sind da auch sehr effizient drin gepackt. Das heißt, da kann man sehr gut reingehen.
Nächste hochgebotete Frage, kann COG auch schon in Webclients wie Leaflet eingebunden werden?
100, 99%ig, weiß es jemand genau, aber ich bin mir sehr sicher,
Leaflet 2. Sind doch die Leaflet-Experten im Raum.
Genau, Leaflet 2 ist da.
Also OpenLayers kann noch, das. OpenLayers oder Leaflet, also.
Wenn es nicht schon nativ dabei ist, gibt es Plugins dafür definitiv auch schon seit 5 Jahren oder sowas. Das Format ist so weit, OpenLayers kann es definitiv, ne? OpenLayers kann
ja. Leaflet braucht ein Plugin, kam ja aus dem Raum für die, die zu Hause zuschauen. Okay, nächste Frage. Ist die organisationsinterne Bereitstellung von großen Geotiffs per Pfeilablage, Netzlaufwerke, performant möglich oder sogar empfehlenswert? Vergleich zur Bereitstellung per Webserver.
Kommt auf an, die IT oder? Drauf an. Also ich kenne so manche Netzlaufwerke, die sind nicht so gut. ansonsten ist es ein super Format auch genau dafür. Also falls das Netzlaufwerk technisch so eingebunden ist, dass auch da die Clients dann Ausschnitte der Dateien sich holen können, sind Cloud-Formate dafür auch perfekt. Es muss nicht in der Cloud liegen dafür. Auch lokal sind die Formate sehr praktisch. Mhm. Kommt da wirklich drauf an. Also sollen sie so öffentlich liegen, müssen sie so intern liegen? Wo ist welche Technik? Ich kann mir vorstellen, dass es manchmal einfacher ist, einen schnellen Webserver nochmal dazu zu holen, als die IT dazu zu bringen, ihre Netzlaufwerke zu aktualisieren.
Noch eine nächste Effizienzfrage schlägt quasi in gleiche Kerbe. Was ist der effektive Unterschied für User zwischen einem Flat Geobuff und einem WFS OGC API Feature?
WFS könnte man theoretisch editieren, wenn er so konfiguriert ist. Ansonsten, man kann bei beiden Daten runterladen. Kommt drauf an. Gefühlt, also ne, wahrscheinlich wäre es relativ schnell mit Flat Geobuff, weil die Datei halt sehr schlicht ist und ich direkt die Sachen rausziehen kann.
Ich würde auch sagen, einfach ausprobieren. Also die Fragen richten sich danach. Ich würde sagen, ihr habt gezeigt, wie einfach es geht. Ich würde es einfach ausprobieren. Wer würde ich jetzt privat machen? Ja,
bringt Spaß auf jeden Fall. Ja.
Wie stelle ich einen Copsy für meine Kollegen bereit? Ist die in die Nextcloud packen, wird nicht reichen, oder?
Doch,
wird reichen.
Cool, ich hatte anfangs alles in der Nextcloud auch liegen. Genau, es gibt da einen kleinen Trick, man kann das machen. Ihr müsst, also Nextcloud an sich, ihr könnt Download-Links erzeugen. Die Download-Links für einzelne Dateien funktionieren nicht. Ihr müsst einfach einen Ordner sharen und könnt dann, ich kann es mal direkt zeigen, ein bisschen Zeit haben wir, irgendwas runterladen, euch dann den Download-Link aus der Konsole klauen oder ähnlich. Und den könnt ihr nutzen dann in QGIS als Link zum Einfügen. Das heißt, nicht die Einzeldatei teilen, sondern den ganzen Ordner, aus dem Ordner dann den Link rausschnappen, der genutzt werden würde, zum Runterladen und den in QGIS einbinden. Göttingen, wo sind wir? Hier drüben. Funktioniert super, kann ich sehr empfehlen. Also gibt bestimmt Limitierungen. Nextcloud hat auch ein bisschen Limiting und sagt, oh, da ist ein Angriff, zu viele Abfragen und sowas, da müsst ihr gucken mit eurer IT. Aber an sich könnt ihr damit auch cloud-optimierte Formate KollegInnen bereitstellen. Ja.
Zwei Fragen, die ähnlich sind, darum lese ich mal beide vor. Warum wird von cloud-nativen Formaten gesprochen, beziehungsweise wie lassen sich hier die Besonderheiten im Vergleich zu on-prem-nativen Daten beschreiben? Zweite Frage, ähnlich ist Cloud ein standardisierter Begriff, für den Geodaten optimiert werden können?
Die zweite Frage klingt relativ ketzerisch. Nicht ketzerisch, aber ein bisschen provokant. Keine Ahnung, würde ich nicht so sagen. Also für uns, glaube ich, Cloud meint einfach irgendwie im Netz auf Servern, die Daten ausliefern können. Und
ging ja auch gerade darum zu zeigen, dass das keine Kauflösung sein muss. Ne?
Genau, ja.
Du das einfach auf deinem
und Server eben,
bereitstellen. Also würdet ihr Nextcloud auch als eine Cloud sehen, ja?
Ist einfach also in diesem Fall schon. Ja. Dass wir jetzt einen Cloud-Experten hier stehen haben, der Marketing-Sprech drauf hat. Aber ich glaube ja auch, der einfache Austausch zwischen Dingen oder die einfachen Zugänglichkeiten, ne? API hier, API dort, Daten hier, Daten dort, das ist so ein bisschen der Cloud-Gedanke, würde ich sagen. Und da passen die halt wunderbar rein, wenn man dann dort zugreifen kann und nicht noch Server hier und dort komplex herumstehen haben muss.
Also die erste Frage, die ich hier stellte, Cloud-native Formate, es ist quasi eher ein Begriff, um klarzumachen, dass mit diesen neuen Geoformaten Daten, die im Internet auf einem Server liegen, genauso schnell oder auch schneller mittlerweile fast schon angezeigt werden können, weil sie auch nur diesen Ausschnitt zeigen, als wenn sie irgendwo lokal oder in einem lokalen Netzwerk liegen. Ne?
Ja. Ja.
Ich gucke mal hier, habt ihr noch irgendwelche Fragen hier? Weil ich muss hier noch ein bisschen durchscrollen. Also es sind echt viele Fragen. Es
ist meine?
Habt ihr Erfahrung
Nee, bitte, stopp, nein, bitte ins Mikrofon. Die Leute zu Hause müssen mithören können.
Habt ihr Erfahrung mit Lastschutz, mit Engines?
Ich wiederhole es gleich nochmal, genau. Ob wir Erfahrung mit Auslastungsproblemen auf dem Server haben. Genau, ob wir Erfahrung haben mit Lastkontrolle auf dem Server, der dann läuft. Nee, bin ich auch nicht so tief drin. Wie gesagt, auf dem Server von mir, den ich jetzt genutzt habe, war ein Nginx einfach Standard Debian, ohne es eingestellt zu haben, der dann nicht so glücklich war mit den Copsys, warum auch immer. An sich gibt es super performante Server, es gibt Guides dafür. Fertig, also was du halt brauchst, ist ein Server, der damit klarkommt, dass viele parallele Anfragen vielleicht kommen, von der gleichen Verbindung oder ne, also von der gleichen IP. Und das war es eigentlich. Also du brauchst Range Requests, muss er unterstützen, mhm, und dann eben möglichst viele parallele Verbindungen. Der Rest ist wurscht. Also geht mit sehr schlechten Dingen auch.
Letzte Frage. Wie heißt das Cli-Tool, um den Serverdurchsatz anzuzeigen?
Ach. Ich wusste, es gibt Leute, die es interessiert. Der hier oben ist es Speedometer. Ganz schlicht. Und sehr spaßig. Genau.
Okay, also ich fand es wirklich sehr praxisnah. Vielen Dank, auch breit gefächert. Mir hat es auch Spaß gemacht, euch glaube ich auch. Dann jetzt Pause, Mittagspause, Kaffeepause. Yay.